Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben hier einen wirklich faszinierenden Stapel an Quellen vor uns liegen.
Absolut.
Und im Zentrum von allem steht eine Kunstinstallation von Steffen Bartenschlag aus dem Jahr 2025. Der Name ist Denkstellenexperiment.
Mhm.
Und ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, klang das für mich fast wie so eine Zen-Übung. Also ein Becken, eine Eisenkugel, zwei Schläge.
Ja, sehr reduziert.
Genau, aber je tiefer wir dann in die Unterlagen eingetaucht sind, also die offizielle Beschreibung, eine Anleitung, sogar eine Adaption für Kinder und Texte, die das Ganze in Psychologie und Mediendebatten einbetten.
Da wurde es plötzlich viel größer.
Exakt, da wurde klar, das hier ist viel mehr als nur Kunst.
Unsere Mission heute ist also, gemeinsam herauszufinden, was hinter diesem doch sehr einfachen Aufbau steckt und was er uns vielleicht über uns selbst und ja, diese doch recht verrückte Informationswelt da draußen verraten kann. Fangen wir mal beim Setup an. Sie haben es schon gesagt, minimalistisch.
Fast wie eine leere Bühne.
Ja, eine Bühne, die quasi auf die Teilnehmer wartet. Also stellen Sie sich das vor. In der Mitte des Raumes, auf dem Boden, liegt dieses große Becken. Ein Symbol.
Okay.
Darin eine schwere Eisenkugel. Und daneben liegen zwei Schlägel.
Und über dem Ganzen schwebt dann dieses Mikrofon, das von der Decke hängt. Und es liegt auch noch ein Buch bereit.
Genau, das Protokollbuch. Das ist alles. Kein Schnickschnack, keine Ablenkung, nix.
Ich stelle mir das gerade vor, wie man in so einen Raum kommt. Das hat sofort eine fast feierliche, sehr konzentrierte Atmosphäre, oder?
Total. Und die Anleitung, die macht auch sofort klar, man ist hier kein passiver Zuschauer. Man schaut sich nicht nur was an.
Nein, man wird selbst zum Akteur. Man ist Teil des Experiments. Man braucht ja auch mindestens eine weitere Person dazu.
Es ist also von Anfang an eine soziale Situation.
Genau. Und der Ablauf hat fast was Rituelles. Man tritt also an dieses Becken, man wird gebeten, die Augen zu schließen und erstmal nur zu atmen.
Anzukommen.
Zur Ruhe kommen.
Ja. Und dann versetzt eine Person das Becken mit einem Wirbel am Rand in Schwingung und dann, ja, dann passiert das eigentlich Entscheidende.
Dieser Klang, ich stelle mir vor, wie der den ganzen Raum füllt, dieses tiefe, lange, schwebende Geräusch, das ja ganz, ganz langsam erst verklingt.
Mhm.
Und in dieser Zeit soll man die Gedanken einfach treiben lassen, bis sie sich auf ein einziges zentrales Wort verdichten.
Und dann kommt dieser fast magische Moment der Stille. Die Anleitung ist da wirklich sehr, sehr genau.
Ach ja.
Ja. Erst wenn man selbst den allerletzten Oberton nicht mehr wahrnehmen kann, wenn für einen persönlich absolute Stille da ist, erst dann spricht man sein Wort laut aus.
Aha, das ist ja ein genialer Kniff.
Ist es, oder?
Ja, weil das ja für jeden anders ist. Mein Gehör ist anders als Ihres. Das heißt, die Leute sprechen ihre Worte nicht alle gleichzeitig, sondern versetzt.
Genau. Die Quelle nennt das eine akustisch gedehnte Reihenfolge.
Das muss eine unglaublich dichte Atmosphäre sein. Also Stille, dann ein Wort, wieder Stille, dann das nächste Wort aus einer anderen Ecke des Raumes.
Exakt. Eine Kette von individuellen Wahrnehmungsmomenten. Und jeder dieser Momente wird festgehalten.
Im Protokollbuch.
Genau. Nach dem Aussprechen geht man hin und trägt sein Wort ein. Und so fühlt sich dieses Buch Seite für Seite mit den Gedanken der Besucher und wird selbst zu einem Teil der Installation. Das führt uns ja direkt zur großen Frage, was soll das alles? Was ist die künstlerische Absicht dahinter?
Mhm.
Im Begleittext zur Ausstellung wird eine Frage gestellt, die es wirklich in sich hat. Da steht, kann ein einzelnes Wort, in Schwingung gebracht durch Körper, Klang und Intention, ein Echo im kollektiven Unbewussten erzeugen? Puh, das ist meine Ansage.
Ja.
Man muss den Satz vielleicht mal ein bisschen auseinandernehmen. Es geht um die Brücke zwischen unserer Innenwelt, also dem Gedanken, dem Gefühl, der Absicht.
Und der Außenwelt, dem Klang, dem gesprochenen Wort.
Dem Eintrag im Buch, genau. Das Experiment macht diese unsichtbare Grenze für einen Moment sichtbar und hörbar.
Interessant.
Und was mich daran fasziniert, ist diese Idee, dass das Buch zu einem kollektiven Archiv von impulsartigen Denkbewegungen wird.
Das ist kein Tagebuch eines Einzelnen.
Nein, es ist der Seismograph einer Gruppe. Die Installation schreibt sich also quasi durch jeden Teilnehmer selbst fort. Jeder hinterlässt eine Spur,
Aber es hört ja nicht auf, wenn man den Raum verlässt. In den Quellen steht, dass eine selbstbestimmte Wartezeit Teil des Experiments ist.
Genau, man soll mit diesem Wort im Kopf wieder in den Alltag gehen.
Passiert da was? Löst dieses Wort etwas aus? Sieht man es plötzlich überall? Das ist ja fast schon subversiv.
Das ist es. Die Kunst verlässt den geschützten Raum des Museums und sickert in den Alltag. Es ist nicht nur ein Ereignis, es ist der Anstoß für einen Prozess.
Einen Prozess der Selbstbeobachtung.
Und genau hier schlägt eine ihrer Quellen eine Brücke in einen Bereich, den man hier, also ich hätte ihn hier, nicht vermutet.
Die Pädagogik. Ja, das hat mich auch total überrascht. Plötzlich geht es um soziales und emotionales Lernen.
Genau, abgekürzt SELE.
Das klingt erstmal furchtbar trocken und akademisch.
Der Begriff ist vielleicht etwas spätig, aber die Idee dahinter ist extrem praxisnah. Die Quelle definiert SEL im Grunde als den Prozess, durch den wir die Fähigkeiten lernen, um gut mit uns selbst und mit anderen klarzukommen.
Okay, also die eigenen Gefühle verstehen und regulieren, Empathie entwickeln.
Gute Beziehungen führen, verantwortungsvoll Entscheidungen treffen. Dahinter steckt ein wissenschaftliches Modell, das von 5 Kernkompetenzen ausgeht.
5 Kompetenzen? Da gehört bestimmt sowas wie Selbstwahrnehmung dazu, oder? Sich selbst gut zu kennen?
Genau das ist die erste. Selbstbewusstsein. Die eigenen Emotionen, Gedanken und Werte erkennen. Und die zweite?
Die zweite ist Selbstmanagement. Also die Fähigkeit, mit diesen Emotionen und Gedanken dann auch konstruktiv umzugehen. Nicht bei jedem Impuls sofort aus der Haut zu fahren.
Klingt nach einer Fähigkeit, die viele Erwachsene auch noch üben könnten. Was sind die anderen drei?
Also die dritte ist soziales Bewusstsein. Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, Empathie zu zeigen. Die vierte ist Beziehungskompetenz, also gesunde Beziehungen aufbauen, pflegen, kommunizieren.
Und die fünfte ist dann die verantwortungsvolle Entscheidungsfindung. Genau. Also Entscheidungen zu treffen, bei denen man die Konsequenzen für sich und andere mitdenkt. Und jetzt die große Frage. Was hat das alles mit einem klingenden Becken in einem leeren Raum zu tun? Das scheint ja auf den ersten Blick Welten voneinander entfernt zu sein.
Auf den ersten Blick ja. Aber der Text zeichnet da erstaunlich klare Verbindungen. Nehmen wir mal das Selbstbewusstsein.
Okay. Das Experiment zwingt einen ja förmlich zu einem Denkstopp. Man wird aus dem Autopiloten des Alltags gerissen, muss innehalten und in sich hineinhorchen. Was denke ich gerade wirklich? Was fühlt sich wichtig an? Das ist pures Training für die Selbstwahrnehmung.
Okay, das leuchtet ein. Man hält die Zeit an und schaut mal nach, was im eigenen Kopf eigentlich so los ist.
Genau.
Und die soziale Komponente.
Die kommt oft im Anschluss. In den pädagogischen Settings wird das ja nicht im luftleeren Raum gemacht. Danach setzen sich die Teilnehmer, zum Beispiel Schüler, zusammen und sprechen über ihre Worte.
Ah, verstehe. Warum hast du Freiheit gewählt? Was bedeutet Zuhause für dich?
Exakt. Und in dem Moment, wo sie anfangen, ihre inneren Prozesse zu erklären und den anderen zuzuhören, trainieren sie Empathie und Kommunikation. Sie lernen, die Perspektive des anderen zu verstehen.
Selbst wenn dessen Wort komplett anders ist als das eigene.
Mhm.
Und diese ganze Phase des Wartens, des Lauschens auf den verklingenden Ton, das ist dann quasi die Übung im Selbstmanagement, den Impuls zu unterdrücken?
Ganz genau. Es ist eine Übung in Achtsamkeit und Impulskontrolle. Man lernt, einen Gedanken nicht sofort als Wahrheit zu nehmen und rauszuposaunen, sondern ihn erst einmal zu formen, zu prüfen, abzuwägen.
Was ja direkt zum letzten Punkt führt, der verantwortungsvollen Entscheidung. Richtig. Das Experiment macht einem bewusst, ein Gedanke wird zu einem Wort, ein Wort wird zu einer Handlung in der Welt, dem Eintrag ins Buch. Es schärft das Bewusstsein dafür, wie unsere Überzeugungen entstehen und welche Konsequenzen sie haben. Es ist also wie ein Fitnessstudio für soziale und emotionale Muskeln. Was ich wirklich charmant finde, ist, dass es laut den Quellen auch eine Version extra für Kinder gibt.
Ja.
Das zeigt ja, wie wandelbar die Grundidee ist. Da wird das Ganze dann vom Philosophischen ins Spielerische übersetzt.
Ja, diese Adaption für Grundschulkinder ist wirklich clever gemacht. Schon die Begrüßung ist ganz anders. Nicht feierlich, sondern neugierig.
So nach dem Motto.
Heute wollen wir mal herausfinden, ob Gedanken Töne machen können. Der Fokus liegt zuerst komplett auf dem sinnlichen Erleben. Die Kinder dürfen das Becken selbst zum Klingen bringen und mit eigenen Worten beschreiben, wie sich das anfühlt.
Das kribbelt im Bauch oder das klingt wie ein Geheimnis. Genau sowas. Und das Wort, das sie finden sollen, ist auch nicht das Ergebnis tiefer Meditation, sondern es soll einfach zur Stimmung passen. Die Beispiele sind so schön direkt: Mut, Freude, Wasser, Licht. Und das Festhalten des Wortes ist auch viel kreativer, oder?
Ein ganz wichtiger Punkt. Die Kinder müssen ihr Wort nicht unbedingt schreiben. Sie können es auch malen.
Ein Kind, das Sonne gedacht hat, malt vielleicht einfach eine strahlende Sonne ins Buch.
Genau. Das Buch wird dadurch, wie es in der Quelle so schön heißt, zu einem Schatz voller Gedanken. Es ist kein intellektuelles Archiv mehr, sondern eine bunte, lebendige Sammlung von Gefühlen.
Und am Ende gibt es keinen stillen, individuellen Moment, sondern ein gemeinsames Ritual.
Ja, alle erzeugen zusammen einen Klang, um zu hören, wie ihre Gedanken miteinander klingen. Ein wunderbares Bild für Gemeinschaft. Statt einer Reihe von einzelnen Echos, ein gemeinsamer Akkord.
Wahnsinn! Das zeigt wirklich, wie man dieselbe Grundstruktur Klang, Wort, Dokumentation nutzen kann, um je nach Ziel völlig unterschiedliche Erfahrungen zu schaffen.
Vom tiefsinnigen Ritual zur Stärkung der Gemeinschaft.
Wir haben also diese sehr praxisnahe, fast schon therapeutische Anwendung in der Pädagogik. Aber die Quellen beleuchten das aus einer komplett anderen, fast schon metaphysischen Ecke.
Mhm.
Plötzlich geht es nicht mehr um soziale Kompetenz, sondern um Weisheit. Das ist vielleicht die überraschendste Quelle von allen.
Ja, das ist ein hypothetischer Text, der die Perspektive komplett dreht. Darin wird der Künstler Steffen Bartenschlag auf einmal als Kognitionswissenschaftler bezeichnet.
Nicht mehr als Künstler, nein. Sein Experiment wird nicht als Kunstwerk, sondern als eine strukturierte Umgebung für Förderung von kritischem Denken und Problemlösungsfähigkeiten beschrieben. Es geht um die Frage, wie kommen Menschen überhaupt zu ihren Konzepten und Ideen? Aber der wirklich verblüffende Teil ist der theologische Bezug. Also, wie kommt man von einem Zumball und Kognitionswissenschaft zur Bibel? Das scheint ja erstmal ein gewagter Sprung.
Der Sprung ist gewagt, aber die Quelle argumentiert sehr direkt. Sie zieht Parallelen zur biblischen Weisheitsliteratur.
Wirklich mit Zitaten, ja, es werden sogar konkrete Verse zitiert, um die Ziele des Experiments zu untermauern. Zum Beispiel aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 4, Vers 7. Weisheit ist das Wichtigste, darum erwirb Weisheit. Und mit allem, was du erwirbst, erwirb Verständnis. Okay, also die Aufforderung, aktiv nach Erkenntnis zu suchen, das passt ja zur Idee des Innehaltens und Reflektierens. Genau. Oder es wird aus dem Jakobusbrief zitiert, wo es darum geht, Gott um Weisheit zu bitten, wenn es einem an Einsicht mangelt. Und nochmal die Sprüche. Das Herz des Klugen erlangt Erkenntnis. Und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis. Im Kern will dieser Text uns also sagen, das Denkstellenexperiment, ob jetzt bewusst vom Künstler so gedacht oder nicht, ist eine moderne, säkuläre Methode, die einem uralten menschlichen Streben folgt. Dem Wunsch nach Weisheit, nach tieferem Verständnis, nach echter Einsicht.
Genau. Das ist schon eine steile These, aber irgendwie auch bestechend. Wir haben also eine Kunstinstallation, die zur Selbstreflexion anregt, die ein pädagogisches Werkzeug sein kann und die man sogar als eine Art spirituelle Übung deuten kann. So, und jetzt die entscheidende Frage. Was hat das alles mit unserem Alltag zu tun?
Eine letzte Quelle gibt darauf eine ziemlich beunruhigende und gleichzeitig erhellende Antwort.
Dieser Text ist ein Kommentar zur aktuellen Lage unseres öffentlichen Diskurses. Er spricht von einem regelrechten Informationskrieg.
Starkes Wort.
Ja. Die zentrale These ist, dass unsere Debatten von Desinformationskampagnen und von algorithmisch gesteuerten Feeds geprägt sind, die uns nur noch bestätigen, was wir eh schon glauben.
Und von extrem emotionalisierenden Strategien.
Genau. Das Ergebnis, so der Autor, ist eine Fragmentierung der Wirklichkeit. Jeder lebt in seiner eigenen Blase, seiner Echokammer.
Diese Analyse ist ja ziemlich düster. Man fühlt sich da oft hilflos ausgeliefert. Den Algorithmen, den Fake News, der ständigen Aufregung. Aber wenn man das jetzt neben das Denkstellenexperiment legt, passiert etwas Erstaunliches. Es ist, als hätte dieser Künstler, vielleicht unbewusst, das exakte Gegenmittel dafür geschaffen.
Das ist der Punkt. Eine Echokammer funktioniert ja durch sofortige, ungefilterte Reaktion. Man sieht einen Post, der einen wütend macht und kommentiert sofort.
Man liest eine Schlagzeile, die die eigene Meinung bestätigt und teilt sie, ohne den Artikel gelesen zu haben.
Genau. Es ist ein System, das auf Reflexe setzt, nicht auf Reflexion.
Und das Denkstellenexperiment ist das genaue Gegenteil. Es ist eine erzwungene Pause, eine radikale Unterbrechung dieses Reiz-Reaktionsmechanismus.
Mhm.
Bevor du sprichst, bevor du handelst, bevor du teilst, halte inne. Lausche, forme deinen Gedanken, prüfe ihn.
Und erst dann, wenn alles still geworden ist, gib ihn in die Welt.
Wenn man das so überträgt, ist die Fähigkeit, die man in diesem Experiment trainiert, eine absolute Kernkompetenz für das 21. Jahrhundert.
Ja.
Diese Fähigkeit, den Raum zwischen einem Impuls und der eigenen Reaktion darauf bewusst zu gestalten, ist fundamental, um aus diesen Echokammern auszubrechen.
Es geht im Grunde um gelebte Medienkompetenz.
Genau. Nicht jede Quelle als Lüge abzutun, sondern die eigene Reaktion auf eine Quelle zu hinterfragen, bevor man sie verstärkt.
Dieser Moment des Innehaltens, den das Becken symbolisiert, das ist der Raum, in dem kritisches Denken überhaupt erst möglich wird.
Ja, in einer Welt, die auf maximale Geschwindigkeit und sofortige Reaktion optimiert ist, schafft diese simple Installation eine Oase der Verlangsamung. Sie lehrt uns, nicht nur zu konsumieren und zu reagieren,
sondern die eigene Position bewusst zu formen und sie dann erst zu artikulieren. Es trainiert den Muskel, der zwischen Reiz und Reaktion liegt.
Und das ist die Brücke von der ganz persönlichen, fast intimen Introspektion im Kunstraum zur gesellschaftlichen Verantwortung,
die jeder von uns hat, wenn er am öffentlichen Diskurs teilnimmt.
Wir sind also von einem einfachen Becken auf dem Boden zu den größten Herausforderungen unserer digitalen Gesellschaft gekommen. Es ist erstaunlich, wie diese eine simple Idee Kreise zieht.
Mm. Von der Kunst, die unsere innere und äußere Welt verbindet, über die Pädagogik, die Kindern beibringen, mit sich und anderen umzugehen, bis hin zu der ganz praktischen Frage, wie bewahren wir in dieser täglichen Informationsflut einen klaren Kopf und bleiben mündige Bürger? Das wirft eine interessante, abschließende Frage für Sie auf, über die Sie vielleicht in den nächsten Minuten nachdenken möchten.
Ja?
Wenn Sie jetzt, in diesem Moment, nach allem, was wir besprochen haben, an diesem Experiment teilnehmen würden, welches eine Wort würde sich für Sie im Nachklang des Tons formen?